doch miteinander den Magen. Schön, euch zu sehen. Ich glaube, es waren noch nie so viele Leute da gewesen. Es ist halt vielleicht, weil nur Herbstferien ist und nicht Sommerferien, wo mehr Leute in den Ferien sind. Aber ich freue mich, euch zu sehen und ich komme immer gerne auf Rheinach. Ich weiß auch nicht, ist es jetzt Aargau Süd oder Nord oder Mitte oder irgendetwas. Ein komischer Name, darum bin ich froh, gibt es noch den Namen Rheinach. Da kann man sich, findet man es dann auch auf der Karte. Ja, letztes Mal habe ich ja predigt über den kürzigsten Bibeltext. Mögt ihr euch noch erinnern, im Sommer? Wer weiß noch, welcher Text das war? Oh, ich weiß, es ist schwierig, gell? Es ist doch schon ein paar Wochen her und man hat schon einen Haufen andere Predigten gehört und Zeitung gelesen und alles. Dann geht es an mich vergessen. Geht mir genau gleich. Seligpreisung. Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen ist das Himmelreich. Das war der Bibeltext aus dem Matthäus, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 3. Und jetzt fahren wir weiter dort. Jetzt kommt der zweitkürzeste Text, wenn man Buchstaben zählt. Aber wenn man den Text, den Garmin gelesen hat, liest, dann ist es noch ein bisschen länger. Du hast nämlich eine andere Übersetzung gebraucht. Was hast du für eine gebraucht? Hoffnung für alle. Okay, die dürfen jemanden noch etwas dazu erfinden. Aber ist auch gut, ja? Weil es hat auch sein Wahre drin. Selig sind, die traurig sind über die... Kannst du das nochmal... sagen? Die über diese Welt trauern. Ja. Wir haben viel Grund, traurig zu sein über dieser Welt. Gell? Wir haben ein paar Beispiele gehört voran. Ein paar Carmen hat es gezeigt da. An der Leinwand. Und man weiss man fast nicht, wohin. Und wisst ihr, was beschäftigt mich am meisten? Man versucht, die Not der Welt, die Probleme der Welt ohne Jesus zu lösen. Da kommen wir nicht ans Ziel. Das geht ins Leere raus. Sagt das nun im Israel-Konflikt oder wo auch immer, das führt ins Leere. Wenn wir nicht mit Gott unterwegs sind und Probleme lösen, dann können wir einfach nicht vom Fleck. Wir schaffen nur noch mehr Probleme. Denn er ist ja unser Schöpfer. Und wie es einmal heisst, Schöpfer und Erhalter von uns. Und wir sollen auf ihm vertrauen. Das ist ganz wichtig. Jetzt ist eben der Text eben nicht ganz korrekt, aber ich möchte trotzdem sagen, ist gut, es gibt... Der eigentliche Text von heute heisst nämlich, selig sind, ich lese aus der Schlachterübersetzung, die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Seligpreisungen, ihr wisst, ihr seht es da vorne, gibt es 8 davon. Das ist eigentlich der Anfang von der Bergpredigt von Jesus. Und eigentlich sollte man 8 Predigten hintereinander über die Seligpreisungen hören. Weil sie bilden in sich eine Einheit, sie gehören zusammen. Wir können nicht einfach eine rausnehmen und alles andere vergessen. Es gibt so ein schönes Bild, weiss nicht, ob jemand von euch die Thomson-Studie-Bibel kennt. Und dort drinnen hat es so ein Bild. Es ist ein bisschen klein, ich weiss es. Und da seht ihr so etwas Ähnliches wie eine Kathedrale. Und vorne durch so die Treppen. Und das sind eigentlich die 8 Treppen der Seligpreisungen. Es geht eigentlich darum, dass man die Treppen besteigt im Leben und am Schluss dann quasi oben ankommt. Und dort geht es dann weiter mit dem Rest der Bergpredigt. Es geht eigentlich darum, dass man eben lernt, durch die Seligpreisungen durch umzugehen in den Schwierigkeiten vom Leben. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Find zu lieben, oder? Wie gehen wir um? Da braucht es Demut zum Beispiel, oder? Aber es gibt noch ein anderes Bild. Der Weg zu den 8 Seligpreisungen, auch ein schönes Bild, aber mich spricht eigentlich das erste besser an. Denn wie ich gesagt habe, es sind Treppenstufen zum Rest der Bergpredigt. Und was haben wir für Themen in der Bergpredigt? Ich habe eins erwähnt, das ist die Findesliebe. Oder zum Beispiel auch die goldene Regel. Kennt ihr die? Die goldene Regel? Ja, hast du es wollen sagen? Okay, also, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordert. Kapitel 7, 12, genau. 7:12, aber 12 hat gestimmt, ja, du hast ein besseres Gedächtnis als ich. Ich schäme mich manchmal, wenn jemand fragt, wo steht das? Ich weiß es einfach nicht. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Also ich weiß nicht, wie ein Löchersieb da oben. Aber trotzdem. Ich weiß nämlich ungefähr, aha, auf dieser Seite ungefähr sollte es stehen, dort links oder rechts davon. Oder ein anderes Thema ist Versöhnung. Oder? Versöhnung. Ein wichtiges Thema, auch in der Bergpredigt. Und viele andere wichtige Themen zum Leben. Die Frage kann man sich stellen, sind wir überhaupt in der Lage, alle die 8 Stufen zu gehen und zu leben in unserem Leben? Fühlt ihr euch manchmal auch überfordert wie ich? Das ist verständlich. Aber es gibt so ein Wort von jemandem, wo ich nicht weiss, wer es war. Ist. Diese Anleitung zum Glücklichsein, eben selig, glücklich, sind das Ergebnis der Gnade Gottes. Sie sind das Werk des Heiligen Geistes in uns und darum für alle erreichbar. Wir dürfen schwach sein und trotzdem das versuchen zu leben mit Gottes Hilfe. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und vielleicht erreichen wir es nicht jeden Tag. Vielleicht kommen wir in Situationen, wo wir wirklich überfordert sind und fallen auf die Nase, dürfen wieder aufstehen und Gott bitten, dass er uns hilft. Selig sind. Es gibt eine andere Übersetzung, die redet von Leid tragen. Die Leid tragen. Oder eben je nach Übersetzung die Trauernden. Zu Recht darf man sich fragen, wie kann man denn glücklich sein oder selig sein, wenn man Leid tragt oder traurig ist, Trauer tut. Es gibt in der Bibel einen Vers aus dem Psalm, aus dem Psalm 126, Vers 5, die mit Tränen säen werden, mit Freuden ernten. Also da ist wohl eine Verheißung auch da auf etwas, da sind Tränen zuerst gewesen, oder? Ich weiß nicht, Tränen, das Schweiß, oder Schweißtränen, oder ich weiß nicht, was immer gemeint ist damit. Es geht eigentlich um das Volk Israel, das in Babylon war und dort traurig sind. Warum sind sie traurig gewesen? Weil sie gewusst haben, warum dass sie in Babylon sind. Sie haben nämlich gesündigt gegen Gott und sind abgefallen vom Weg. Und die Folge davon war, dass sie auf Babylon entführt worden sind und dort Jahre verbracht haben und eben traurig waren, Tränen vergossen haben. Aber es war auch die Verheißung da, dass Gott sie wird zurückführen nach einer bestimmten Zeit. Etwas Ähnliches finden wir, ein bisschen härter vielleicht ausgedrückt. Upsla, was ist jetzt da passiert? Fehlt da eine Folie? Ah nein, steht hier da. Der Paulus schreibt, das ist ein Herzwort, im Korinther 5, Vers 2, zu ihnen, und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen. Auch da geht es wieder um das, Korinther haben sich eigentlich verabschiedet von der Ordnung von Gott. Haben in Unzucht gelebt, sind ungehorsam gewesen, haben in Schlendrian gelebt, was Sünde angeht, und haben es geduldet. Man sagt dem tolerant gewesen, oder? Das ist heute modern. Man ist tolerant gegen alles. Auch was früher noch offensichtlich als Sünde oder als schlecht dargestellt worden ist und genannt worden ist, ist man heute tolerant. Und so ist es bei den Korinther auch gewesen. Und der Paulus schreibt ihnen, und ihr fühlt euch noch gut dabei und fühlt euch noch wichtig und aufgebläht. Dabei solltet ihr eigentlich Leid tragen. Und im Jakobusbrief lesen wir, seid elend und traget Leid und weinet, euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor Gott, so wird er euch erhören. Es ist nämlich so, Die zweite Seligpreisung, da geht es nicht darum, dass vielleicht jemand gestorben ist, der uns wichtig war. Und darum sind wir traurig. Das soll auch sein. Aber es geht um eine andere Art von Trauer. Jesus redet da eben von dieser Trauer über unsere Sündhaftigkeit und Unvollkommenheit. Dass wir dem nicht einfach schultern sollen, ja, schütteln ein bisschen und darüber hinweggehen, sondern dass wir wirklich traurig sein sollen darüber, wenn Sünde in unser Leben hineingekommen ist. Dass wir nicht gleichgültig sein sollen dieser Sünde gegenüber. Und ich weiss nicht, wie ihr seid. Ich weiss, dass ich sündige, dass ich ein sündiger Mensch bin und dass es oft vorkommt, dass ich mit dem Paulus muss sagen, das Gute, was ich nicht will tun, das tue ich. Und das, was ich will tun, oder was gut ist, das tue ich eben nicht. Geht es euch nicht so? Ich habe es manchmal so, ganz ehrlich. Ich bin manchmal nicht lieb zu meiner Ehefrau. Und der Paulus sagt, schreibt ja, oder Jesus sagt, liebet, sei es der Paulus oder Jesus, liebet, der Paulus, liebet eure Frauen, oder? Und der Frau sagt er, was? Wie? Sie dürfen untertan sein. Das hört man heute nicht mehr gern, ich weiss es, ja. Aber das versteht man auch falsch. Das untertan sein. Das hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun. Sondern Gott hat es so geschaffen, dass er einem Mann die grössere Verantwortung hat. Und wenn etwas schief läuft in einer Familie oder in der Ehe, tut Gott den Mann zur Verantwortung ziehen und nicht die Frau. Und darum ist es wichtig, dass man sich kann unterordnen. Aber auf der anderen Seite soll sich auch der Mann lernen, unterzuordnen. Wenn oft ist die Frau die weisere Person, die vernünftigere Person. Sagt das nun im Umgang mit Geld? Ich weiß es nicht, oder? Oder wenn es einfach so Entscheidungen zu treffen gilt. Und darum muss man das miteinander besprechen, anstatt einfach übereinander hinweggehen, über das andere hinweggehen und dabei die Liebe vernachlässigen. Ja, das passiert mir oft, immer wieder, dass ich meine Frau nicht so lieb habe, wie es Gott eigentlich vorgesehen hat. Vielleicht habt ihr das, ihr Männer, Ehemänner, die da sind, ganz anders. Liebe hat ja nicht so viel mit Gefühl zu tun, wie man manchmal meint. Sondern es ist eine Frage von der Entscheidung. Ich will Gott gehorsam sein. Ich habe mich einmal für eine Frau entschieden und ich will sie lieben, auch wenn ich nicht immer das Gefühl dafür habe. Wenn ich mich auf mein Gefühl gehen würde, dann hätte ich mich schon lange müssen trennen von ihr. Aber das macht ja die Welt heute, gell? Ich habe keine Liebe mehr. Meine Frau schaut gerne Sonntagabendspielfilm, sogenannte Familienfilm im zweiten deutschen Fernsehen. Pilcher ist einer zum Beispiel. Sie sagt dann zwar, es ist wegen der schönen Landschaften. Okay, gut, es ist wirklich schön, ich war ja schon dort. Oder wie die alle heissen, es gibt eine skandinavische Serie oder eine aus Amerika. Ist euch aufgefallen? Vielleicht habe ich ja schon mal gesagt, kein einziger von diesen Filmen kommt aus, ohne dass es ihnen ein Ehebruch vorkommt. Ich habe noch keinen gesehen. Es gibt immer einen Mann, der fremd geht oder der sagt, ich habe meine Frau nicht mehr lieb. Du musst es ein bisschen kurz sagen. Oder die Frau sagt, ich habe meinen Mann nicht mehr lieb. Das ist Alltag geworden heute. Man nennt das nicht mehr Sünde oder Ungehorsam gegen Gott. Man nennt das, man muss tolerant sein. Man muss dazu stehen zu seinen Gefühlen. Aber meine Gefühle sind halt nicht immer so, dass ich mit guten, einfach so laut raus sage, Halleluja, meine Frau, ich habe dich lieb. Ich sage es schon. Ich sage es. Aber es ist nicht immer mit dem Gefühl, hat nicht immer mit dem Gefühl zu tun, sondern ganz einfach, weil ich mich mal für sie entschieden habe. Etwas anderes. Vergeben. Auch in einer Ehe kommt das viel vor, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Und je nach Charaktertyp reagiert ein Ehepartner so oder so. Und jeder Charakter hat eine andere Art zum Reagieren. Ich sage es dann meiner Frau, dass ich das erzählt habe. Sie hat zum Beispiel die Art, wenn wir uns nicht einig werden, dass sie sich einfach umkehrt und nichts mehr sagt. Dann weiss sie, jetzt ist sie verrückt. Und ich habe meine Art, dass ich auf logische Art sagen, dass ich Recht habe. Also ich will meine Logik ins Spiel bringen. Und wenn wir jetzt beide darauf beharren, hat das nichts mehr mit Liebe zu tun. Sondern es geht darum, dass jedes will Recht haben. Und eigentlich ist es so, in einer christlichen Ehe hat nur jemand Recht. Der nämlich in der Mitte. Ihr kennt ja das Wort Ehe, hat drei Buchstaben. Das erste E wie Ehefrau, dann muss die Frau vorausstellen. Nachher kommt uns das H und nachher kommt das zweite E, Ehemann. Und was ist denn das H in der Mitte? Der Herr. Der Herr. Der gehört in die Mitte. Und der hat immer Recht. Und wenn man den Herr weglässt, das H weglässt, dann heisst er mir nur noch Dann geht es einfach nicht, oder? Weil jedes will Recht haben. Und dann geht man gegeneinander vor, anstatt miteinander. Jetzt bin ich aber schon der Typ, der nachher nicht mehr schlafen kann. Wenn man merkt, das ist nicht gut. Und ich tue jetzt nicht meine Schulter auf meine Schulter klopfen. Ich will einfach sagen, es ist der beste Weg, wenn man halt dann auch zum Ehepartner oder zu der Ehepartnerin geht und es München gibt und sagt, es tut mir leid. Ich muss ja nicht sagen, du hast recht gehabt. Aber es tut mir leid. Und sonst bleiben wir in der Sünde rein. Nennen wir es beim Namen. Und Sünde ist Grund zu Trauer. Traurig sein. Buss tun. Und dann können aus Tränen wieder, kann wieder Lachen entstehen. Erst dann, wenn man will Recht haben, geht es auseinander und die Verletzungen werden grösser und die Tränen werden mehr. Aber dann eben wirklich die anderen Tränen. Wir haben ja eben im Sommer über die erste Seligpreisung geredet miteinander. Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich oder das Reich der Himmel. Und ich habe gesagt, eigentlich geht es so nicht in erster Linie um das Himmelreich, wo wir mal werden sein, sondern das, was jetzt schon stattfinden soll. Weil dort, wo Menschen anerkennen, dass sie von der Gnade Gottes abhängig sind, geistlich arm sind, dass sie es nicht im Griff haben, sondern dass sie Jesus brauchen, dort ist Himmelreich, dort ist Herrschaft Gottes im Leben von einem Menschen. Das ist Himmelreich. Gott will Herr sein, nicht nur in einer Ehe, sondern in einer ganzen Familie, in einem Chor, an unserem Arbeitsplatz, in der Schule, wo auch immer, im Verein. Gott will Herr sein über unserem Leben, in all diesen Situationen und Umgebungen, wo er uns hineinführt. Und wenn er Herr ist, sind wir geistlich arm, in dieser Abhängigkeit, dass wir von ihm angewiesen sind. Das ist die erste Seligpreisung. Die erste Stufe von dem Bild, das ich vorhin gezeigt habe. Und erst wenn wir so weit sind, dass wir anerkennen, dass wir Gott brauchen, seine Vergebung, seine Gnade, seine Liebe, seine Freundlichkeit, seine Treue, seine Güte, seine Barmherzigkeit, erst dann, wenn wir das erleben und erfahren, können wir auch bereit sein, die zweite Stufe zu gehen, nämlich traurig sein dort, wo wir in Ungehorsam kommen, wo wir Sünde duldet in unserem Leben. Weil dann tut es uns weh, wenn wir merken, wir haben Gott verletzt damit oder wir haben einen Mensch verletzt. Und jeder Mensch ist ja geliebt von Gott. Und wenn wir einen Mensch verletzen, verletzen wir auch Gott. Sind wir auch davon überzogen? Wenn wir einen Menschen verletzen, verletzen wir Gott. Denn Gott ist der Schöpfer von jedem Mensch. Er hat jeden lieb. Schwer manchmal nachzuvollziehen, aber es ist so. Jakobus schreibt in seinem Brief, Kapitel 4, Vers 9, Seid elend und traget Leid und weinet. Weinet über eure Sünde. Ich weiß, das hört man nicht gerne. Es redet der von der Sünde da vorne. Man sollte doch etwas anderes hören heute. Man sollte doch Ermutigung bekommen. Ja, ich will ermutigen, aber wir müssen auch von der Sünde reden. Wir dürfen die nicht einfach neglieren und so tun, als sagt das nicht so etwas Schlimmes. Es ist immer etwas Schlimmes. Auch wenn man es nicht gern hört. Es ist einfach so. Traget Leid und weinet. Das ist das gleiche Wort, das der Jakobus da braucht, wo Jesus gebraucht hat, wo der Luther mit Trauern übersetzt hat. Leid tragen und weinet. Euer Lachen verkehre sich in Weinen und in Traurigkeit. Demütigt euch vor Gott. Und dann kommt die Verheißung, so wird er euch erhöhen. Was für ein Paradoxum. Durch Elend und Leid tragen, werden wir letztlich dann auch wieder können lachen und Freude haben. Ihr erlebt das auch, wenn ihr zu jemandem geht und euch versöhnen mit jemandem, dann ist das eine Erleichterung fürs Herz, fürs Gemüt. Und dann kann man wieder lachen. Und dann fließen Freudentränen. Und nicht Tränen von der Traurigkeit. Ich habe 3 Kinder. Die sind alle erwachsen. Oh, ich komme im März, werde ich 6. Mal Grossvater. Ich freue mich riesig drauf. Unser ältester Sohn hat immer gesagt, ich heirate nicht, vor ich 30 bin. Und ich heirate als Letzter von euch drei, von uns drei. Und er hat sie eingehalten. Und jedes Mal, wenn ich so angedeutet habe, ich freue mich darauf, wenn ich dann mal Grossvater werde, hat er den Kopf geschüttelt. Da kannst du noch lange warten. Und ich bin tatsächlich bei der Tochter das erste Mal Grossvater geworden. Und nachher beim mittleren Sohn. Und jetzt haben der mittlere Sohn 3 Kinder und die Tochter 2 Kinder. Und wo wir da vor 3 Wochen am Familientisch bei uns zuhause gehockt sind, 12 Personen, hat den Tisch noch verlängert, sagt der Vater, dein Tisch ist dann etwa zu klein. Ja, wieso? Ja, wir kommen das Kind über. Da habe ich gesagt, wie alt ist es denn? Ich bin davon ausgegangen mit 41. Ja, also gut, da wird es ein Adoptivkind sein. Da sagt er, Tanja ist schwanger. Da haben wir natürlich riesig gefreut, ja. Und der zweite Sohn, der Daniel, als er ein Bub war, ist in Kind gegangen. Wir sind von der Heilsarmee heimgelaufen, wir sind in Zürich gewesen, sagt er plötzlich, Vati, ich will nie gross werden. Hä? Ich will nie gross werden? Wieso willst du nicht gross werden? Ich mag mich erinnern, als Kind habe ich immer so schnell wie möglich gross werden. Ich war aber bis 16 ein kleiner Knirps gewesen und erst mit 16 in den aufgeschossen. Aber ich wollte immer schon erwachsen sein. Und er sagt, ich will das nicht. Ich habe studiert, überlegt, was meint er recht damit? Und da habe ich ihn gefragt, gesagt, weißt du, erwachsene Leute oder grosse Leute, die müssen so viel wissen. Das schaffe ich nie. Das schaffe ich nie. Ich habe es herzig gefunden. Dann habe ich ihm gesagt, weißt du, Daniel, heute bist du so alt, morgen bist du einen Tag älter. Dann machst du wieder Erfahrung mehr. Und in einem Monat hast du nochmal ein paar Erfahrungen gemacht und wieder etwas dazugelernt. Und in einem Jahr hast du wieder etwas noch mehr dazugelernt. Und so wirst du langsam, langsam erwachsen und lernst mit diesen Verantwortungen umzugehen, die das Leben bringt. Ich habe es schön gefunden, dass er das gesagt hat. Er war ehrlich gewesen. Und hat so, nicht so getan, wie wenn er alles schon wüsste, sondern hat gewusst, ich kann das nicht. Ich bin abhängig. Ich muss lernen. Die Ehrlichkeit hat mich gefreut. Und ich denke, ehrlich sein ist etwas Wichtiges im Leben von einem Christ. Ehrlich sein mit sich selber, mit seinen Mitmenschen und mit Gott. Wir können ja Gott doch nichts vormachen, gell? Er weiß es ja. Wenn Sünde geschieht in unserem Leben, er weiß es schon. Und darum müssen wir ehrlich sein. Wir müssen ihm auch nicht vorgeben, wir sagen schon, erwachsen und haben alle die 8 Stufen im Griff. Er weiß es, dass wir es nicht im Griff haben, dass wir von ihm abhängig sind. Und darum stelle ich jetzt ein paar Fragen. Kannst du noch traurig sein, wenn Sünde in deinem Leben zugelassen hast? Kannst du noch traurig sein? Oder gehst vielleicht einfach darüber hinweg, Gras wachsen lassen, vergessen. Gott vergisst gern Sünde, aber erst, wenn sie vergeben ist. Wenn wir Buße da haben, um Vergebung gebeten haben, wenn wir bekennt haben, dann reinigt er uns von aller Sünde. Das ist die gute Botschaft. Ich muss nichts verbergen von ihm. Er tut mich auch nicht verurteilen, wo ich Sünde zugelassen habe in meinem Leben. Sagt das Lieblosigkeit, Ungehorsam, unreine Gedanken und. Er weiß es sowieso. Also wieso soll ich es nicht einfach gerade sagen und sagen, es tut mir leid. Zweite Frage. Kann ich noch traurig sein, wenn ich einen Menschen verletzt habe? Ein Mitchrist. Ich habe in meiner Zeit als aktiven Offizier so viele Seelsorgegespräche mit Menschen, die verletzt worden sind durch andere Christen. Und oft auch austreten sind. Weil man einen Weg gemacht hat, weil man sie nicht ernst genommen hat, weil man ihnen nicht zugelassen hat, weil man über sie verurteilt hat. Kann ich noch traurig sein darüber? Gibt es Leute in deinem Leben, wo du verletzt hast und wo vielleicht sich verschlossen haben darum vor dir? Was macht das mit dir? Kannst du noch traurig sein, wenn du dich hinreissen lassen hast zu einem unversöhnlichen Wort, zu einem lieblosen Wort? Wenn du negativ über einen Mitmensch gedacht hast oder über einen Mitmensch bei jemand anderem geredet hast, auf lieblose Art. Oder etwas da hast, was dem anderen geschadet hat. Kannst du noch traurig sein darüber? Ich muss mir die Frage immer wieder stellen. Denn ich merke, wie schnell schlittelt man rein. Sie einfach in so einen Schlendrian rein, was so Sachen angeht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht selten über andere Menschen geredet. Oder nur schon denkt, negativ denkt über andere. Ich war selber Choroffizier und ich merke, wie es mich verletzt hat, wenn ich zurückdenke, wenn ich verletzt worden bin durch ein Wort. Ein liebloses Wort. Und doch muss ich zugestehen, dass mir das jetzt, wo ich im Ruhestand bin, auch schon passiert ist. Und ich musste Buße tun, musste hingehen und sagen, es tut mir leid. Schaut, wir sind nicht vollkommen. Jesus ist unsere Vollkommenheit. Aber wir sollen dazu stehen und nicht einfach darüber hinweggehen. Oder sind wir abgehärtet von dem Zeitgeist, von dieser Welt, abgeschliffen, der Sünde gegenüber stumpf worden und gleichgültig. Die Verheißung von dieser Seligpreisung ist, selig sind die Trauernden oder eben die Bußfertigen, müssen wir sagen, denn sie sollen getröstet werden. Die ehrlich sind, Gott gegenüber, Mitmensch gegenüber, die werden Trost erleben. Und das bringt Heilig. Das bringt Heilig. Denn sie werden getröstet werden. Ja, wie tröstet Gott? Er hat ganzen Haufen, es gibt ganzen Haufen Bibelstellen, wo man dürfen lesen, wie Gott tröstet. Und eine von denen, die ein bisschen lang dauert, ist, aber ich möchte sie gleich lesen. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Also dort, wo wir unser Elend merken, unsere Unvollkommenheit und darunter leiden, dort bringt er frohe Botschaft. Ich kann helfen. Ich kann aufrichten. Ich kann wieder Mut machen. Er hat mich ja gesandt, um die, welche gebrochenen Herzens sind, zu verbinden. Egal in welcher Beziehung. Gebrochene Ehen, gebrochene Beziehungen sonst, zu Kind und Erwachsenen, zu anderen Menschen. er kann wieder verbinden. Den Gefangenen die Freilassung anzukündigen und den Gebundenen die Entfesselung. Ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen, um allen Trauernden, und da darf man wieder lesen, Bußfertigen Trost zu bringen. Und ich finde, letztlich ist das eine frohe Botschaft. Den um Zion Trauernden als Gnadengeschenk zu verleihen, Kopfschmuck statt der schmutzigen Asche. Ich meine, wir wissen, Asche sich übers Haupt, schütten. Das ist im Alten Testament, da lesen wir das oft, oder? Ist ein Zeichen von Bußtun gsi, oder? Sogar, wo ist der Jonas angeschickt worden? Auf Ninive, sogar die haben Aschen über sich geschüttet, oder? Und der König dort. Und was hat Gott da? Er hat vergeben. Die Jonah hat nicht können umgehen damit. Traurig, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber er hat vergeben. Und Freudenöl statt des Trauergewandes. Lobgesang statt eines verzagten Geistes, damit man sie nenne Eichen der Gerechtigkeit, die Pflanzung des Herrn ihm zur Verherrlichung. Noch einmal, wie hat es der Psalmist gesagt? Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Ja, ich komme zum Schluss. Wir haben von euren drei Chorus eine gehört, wo das Thema aufnimmt. Ich weiß nicht mehr, welches das ist. Habt ihr vielleicht noch eine Idee? Dort, wo es darum geht, um Heilung und Wiederherstellung und Schuld und all das. Es wäre doch schön, wenn wir dann nochmal könnten singen miteinander. Ist das möglich? He? Ja. Ich tue zuerst noch beten und dann darf ich es euch wieder übergeben. Vater im Himmel, du bist so ein grosszügiger Gott, du tust ja nie verurteilen. Dort, wo wir mit reumütigem und ehrlichem Herzen zu dir kommen, dort tust du uns vergeben und tust uns wieder aufrichten und wir dürfen wieder weitergehen. Was für ein Geschenk. Wir müssen nicht mit einem Rucksack voller Schuld und Sünde unterwegs sein, der uns belastet und schwer macht das Leben miteinander, sondern wir dürfen uns entlasten bei dir. Weil du, Herr Jesus, für uns ans Kreuz gegangen bist. So ein grosses Geschenk. Und so bitten wir dich einfach, dass wir das nie vergessen und nie oberflächlich werden, was Sünde angeht, sondern dass wir ehrlich bleiben und mit deiner Gnade und Barmherzigkeit unterwegs sind. Segne das ganze Chor da bitte ich von ganzem Herzen darum. Segne die Offizier, segne jedes, was da hin und ausgeht, dass da wirklich ein Geist von der Freiheit, von der Ehrlichkeit, von der Freude, von der Verbundenheit darf sein. Dein Heiliger Geist.